Das läuft, hör mal. Das läuft wie ein Schnürchen, läuft das hier.
Tippitoppi, würde ich sagen. Da kann das jetzt erst mal losgehen, ne?
Jetzt kann das jetzt mal richtig losgehen. Ich würde sagen, weißt du was, Sabrina? Warum feuerst du uns nicht mal los jetzt?
Komm, ich sag jetzt mal. Ich fange jetzt mal einfach an hier.
Sabrina und Alina sind schon vor lange beste Freunde. Stories aus Hollywood. Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben. Das alles und noch viel mehr erlebt ihr hier in der Albtraumfabrik.
Guten Abend aus Köln.
Guten Morgen aus Hollywood. Wir sind's, Sabrina und Alina. Ich bin Alina.
Und ich bin Sabrina.
Und ihr hört Albtraumfabrik.
Happy Monday.
Guten Tag. Wie ist guten es Tag. Dich?
Mal, wie ist es dich, Kenk? Mich ist es gut. Ich würde sagen, ein bisschen war das die Woche von schlechten Nachrichten.
Was?
Ein bisschen.
Wieso?
Nicht für mich persönlich. Ich meine so zum Beispiel Britney Spears.
Ach ja.
Mann, die Richterin hat das abgelehnt, dass ihr Vater von der Vormundschaft runtergenommen wird. Und
ja.
I am pissed.
Ja, aber Hauptsache Bill Cosby ist frei.
Ja. Weißt du, wenn mir noch einer sagt, dass diese Gesellschaft nicht so ausgelegt ist, dass Männer, die viel Geld und Macht haben, alles haben können, was sie wollen und Frauen gefickt sind, das ist ja wohl der ultimative Beweis dafür.
Ja, das ist ja wohl wieder ein Beispiel, dass das beweist.
Mhm. Es gibt aber einen kleinen Glimmer Hoffnung.
Für
also
Britney.
Erstens, ja, kennst du Elizabeth Warren? Die ist ja hier letztes Jahr, ich meine, in der letzten Präsidentschaftswahl hat sie war sie Kandidatin und war auch, die ist super, wir haben sie nicht verdient. Die wäre die perfekte Präsidentin gewesen.
Mhm.
Die ist mega toll und anyway. Die hat jetzt angefordert, zusammen mit einem anderen Politiker, dass sie bitte in die Dokumente reingucken können, mit dieser Vormundschaft zu tun haben. Weil nicht nur wegen Britney Spears, sondern weil es einfach eine Debatte auf nationaler Basis sein muss, dass wir generell in diese Vormundschaften reingucken, weil es fast ausschließlich Frauen betrifft, die in diesen... Oder alte Leute, die in diesen Dingen drin stecken und die gar keine Autonomie mehr über ihr Leben haben.
Das ist wie bei dem Film.
Ja, Caring a Lot.
Ja, genau.
Ne? So ja. Heißt der auf Netflix oder Hulu.
Netflix.
Ja. Mhm. Genau, ja. Und deshalb hoffe ich, dass das nicht, also das kann ja wohl nicht sein, dass jemand wieder und wieder sagt, ich habe Angst vor diesem Mann, ich habe Angst vor meinem Vater. Und die Richterin sagt, nö.
Pech gehabt, ist aber so. Es bleibt auch so.
Warum Britney Spears? Warum muss sie in einer Vormundschaft sein? Und dann hast du so Leute wie Charlie Sheen, die öffentlich einen kompletten Nervenzusammenbruch haben. Da würde nie jemand hingehen und sagen, oh, ich muss das Geld von Charlie Sheen beschützen oder keine Ahnung was, weißt du?
Oder David Hasselhoff, war
ja
auch so.
Jetzt darf die ihre Spirale nicht rausnehmen lassen, weil ihr Vater das nicht möchte. Das ist doch, in welchem Zeitalter leben wir denn? Der wird verboten, Kinder zu haben.
Das ist doch gegen Menschenrechte.
Ich komme da gar nicht drauf klar.
Das kann doch nicht erlaubt sein. Nirgendwo auf der Welt.
Und dann auch noch in Kalifornien, was angeblich eine der liberalsten Staaten ist in Amerika. Also es ist echt unfassbar.
Tut mir richtig leid, ey.
Und dann die weiteren schlechten Nachrichten. Deutschland ist raus aus der EM.
Oh, Deutschland, ey. Was habt ihr da gemacht?
Was ist denn da passiert, hör mal?
Das war echt nicht cool, ne?
Nee. Und was hast du denn so erlebt diese Woche?
Oh, also ich habe auch so eine Aufreger-Story erlebt diese Woche.
Oh, oh.
Ich bin am Donnerstagmorgen zur Arbeit gefahren.
Mhm.
Und dann habe ich vor dem Eingang einen Kollegen getroffen, der...
Ja.
Wohnt eigentlich nicht in Köln, sondern woanders. Der war halt an dem Tag in Köln. Und also eigentlich kenne ich den gar nicht richtig. Nur wir kennen uns halt so von so Firmenfeiern oder so. Oder vom Hof dann, wenn man sich mal begegnet. Mhm. Und dann quatscht er halt immer mit einem so, als wäre man, würde man sich total gut kennen. Also
ja,
total locker halt. Und jedes Mal, wenn wir uns sehen, dann fragt er mich immer, ja Sabrina, wie sieht's denn mal aus mit heiraten und Kinderkriegen?
Oh,
und jedes Mal
nein.
Versucht. bleibe ich ganz ruhig und freundlich und nett und sage dann, nein, danke, ist nichts für mich und versuche dann das
Muss
Thema
ich eigentlich
zu wechseln.
Gar nicht beantworten.
Ja,
wie sieht es denn bei dir aus mit heiraten und Kinderkriegen? Keine Ahnung.
So, und habe ich dann halt auch wieder gemacht, habe dann sowas gesagt, so nee, du lass mal, ne, sowas in der Art gesagt. Und jedes Mal bohrt er dann aber wieder nach und meinte dann halt so, ja Sabrina, was ist denn mit dir los? Du musst doch irgendwann mal heiraten und Kinder kriegen.
Nein.
Und dann, boah, dann war ich richtig on fire, ne? Ich war so sauer. Und dann habe ich dir da vor der Tür eine Ansage gemacht.
Hast du?
Ja. Und dann habe ich ihn mal gefragt, was ihm eigentlich einfällt, sowas zu mir zu sagen. Und habe ihm halt auch gesagt, dass er vielleicht mal sein Weltbild überdenken soll, weil das eine total altmodische Weltanschauung ist, die er da hat. Und dann, weißt du, dann wurde er so dann total kleinlaut und meinte, war so total sich keiner Schuld bewusst und meinte dann halt so, ja, aber man darf ja wohl noch mal fragen, ne, so. Weißt du, erstens,
darf man?
Du hast
darf
nicht
man?
Gefragt, sondern du hast nachgebohrt und meine Aussage in Frage gestellt. Und zweitens, nee, finde ich nicht, dass man sowas fragen darf, weil das total übergriffig ist.
Ja.
Und außerdem kennen wir uns überhaupt nicht und es geht dich auch gar nichts an.
Und du fragst es nur, weil ich eine Frau bin und eine Gebärmutter habe.
Ey, mich hat es so wütend gemacht, dass er halt einfach so meine Art zu leben so dargestellt hat, als wäre das nicht in Ordnung für eine Frau, so ein Leben zu haben.
Was ist denn mit dir los?
Ja.
Also mit dir ist was falsch.
Falsch. Du bist da dran.
Ja. So wie eine Frau, die nicht richtig funktioniert. So, da stimmt irgendwas nicht. Weil du bist doch auf der Erde, um den Samen von Männern zu empfangen und ein Kind zu gebären und dich einem Mann für immer zu versprechen.
Ja, anscheinend ist das die Ansicht.
Was ist denn los mit dir, dass du das nicht möchtest?
Ey, war ich wütend, ne?
Geil. Boah. Hast du dem
schöne Ansage gemacht.
Richtig.
Weißt du, ich meine, ich sage ja auch nichts, wenn Frauen heiraten und Kinder kriegen, dann sage ich ja auch nicht, boah, wie kann man sich nur von einem Mann abhängig machen? Irgendwann muss man doch mal auf eigenen Beinen stehen oder, oh, wie kann man sich nur jahrelang mit Babybrei und Kinderkacke beschäftigen? Weißt du, sowas sage ich ja auch nicht.
Nee, es geht darum, dass man eine Wahl hat.
Ja, jeder kann doch sein Leben so lieben, wie er gerne möchte.
Ja, absolut. Oh. Hey, haben wir dir nicht gesagt, was deine Rolle ist? Was ist denn, wann ist es denn bei dir soweit, bevor du zu alt bist?
Ja, genau, so nach dem Motto, ja, deine Uhr tickt, da muss ich aber langsam mal ranmachen. Aber was interessiert ihn das, ne? So, weißt du, und ich finde das halt eh so bescheuert, so, es ist ja nicht besser, eine Beziehung zu haben oder verheiratet zu sein, als Single zu sein. Also es ist beides einfach gleich gut.
Ja.
Ne? So, weil ich habe mir das ja so ausgesucht. Ne?
Genau.
Es ist ja nicht so, als hätten wir jetzt keinen abbekommen, sondern wir haben ja uns unser Leben einfach genauso selber ausgesucht, wie wir es jetzt leben. Und früher mussten Frauen heiraten, weil sie sonst in der Gesellschaft halt gar nicht angesehen waren. Da war es die einzige Möglichkeit und weil sie auch nicht eigenständig überleben konnten, schon gar nicht.
Teilweise ohne die Unterschrift ihres Mannes kein Bankkonto eröffnen
Weil sie gar
können.
Keine Rechte hatten alleine.
Genau.
Genau. So, und dann ist das doch eigentlich was, wenn man es schafft, als Frau unabhängig zu sein und ein eigenständiges Leben zu führen, ist das doch eigentlich etwas, worauf man stolz sein kann.
Also finde ich aber gut, dass du was gesagt hast. Das musste ja mal passieren.
Und in dem Gespräch, nenne ich es jetzt mal, was wir dann da hatten, in dem kam dann noch ein anderer Kollege, der wollte halt ins Gebäude zu seinem Arbeitsplatz. Und dann merkte ich schon, wie er so total unsicher war und etwas irritiert. Dann ging er so langsam ins Gebäude und dann blieb er an der Treppe, bevor er hochging, blieb er nochmal stehen, hat dann nochmal so zu mir rüber geguckt und der wusste jetzt nicht genau, was da los war, konnte die Situation nicht einschätzen und ich, das Gespräch mit dem Typen war dann auch irgendwann beendet. Der hat dann gesagt, Sabrina, ich frag dich einfach nicht mehr. Dann habe ich gesagt, ja, ist doch super. Also, ist auch alles, was ich möchte.
Das war die Grenze, die ich gerade gesetzt habe.
So machen wir das.
Cool.
So, da bin ich auch in mein Büro gegangen. Und dann, sobald ich online war, hat der andere Kollege, der Max, mir geschrieben, ob alles okay ist, weil er gerade die Situation mitbekommen hat. Er wollte nur sicher gehen, weil das sah irgendwie ein bisschen unangenehm aus. Dann habe ich auch gesagt, boah, super, danke, dass du nachfragst, ist alles ja. Okay. Ich muss dem Typen nur gerade mal eine Ansage machen, weil der mir immer blöd kommt. Aber das fand ich auch total gut, dass er da
ja.
so aufmerksam war, ne, und einfach nachgefragt hat, weil es hätte ja auch, wer weiß, was sein können.
Ja, es hätte ja, genau. Ne? Aber da sieht man auch schon direkt den Instinkt. Ah, eine Frau und ein Mann, da könnte die Frau in Gefahr sein.
Ja.
Aber irgendwo in Deutschland ist dieser Lutz jetzt und erzählt seinen Kameraden, hör mal,
da in ist der Firma die mir, wahrscheinlich. Da ist die mir, ich weiß ja, jetzt, dass er überall rumläuft und sagt, also die ist ja wohl eine hysterische Kuh.
Ja, das ist, weil die keinen abgekriegt hat. Weil die zu Hause keine Kinder rumlaufen hat, wo die mal ihre Energie dran verschwenden kann, muss die das alles an mir ablassen. Och, Mensch.
Ja, legt euch lieber nicht mit mir an. Also, und schon gar nicht um 8:30 morgens. Weil jeder weiß auch eigentlich, nee. Dass man mich morgens nicht ansprechen braucht. Also, das wissen alle meine Kollegen. Ich sag guten Morgen, aber jede weitere Frage, nee, da habe ich direkt schlechte Laune. Weil ich so ein Morgenmuffel bin. Also, ich
brauche erstmal einen Moment, um den Kaffee zu trinken.
Ja, genau.
Ich bin ja das genaue Gegenteil. Ich werde wach. Ach, ja, und ich hab du bist und ich super bin
nervig
da.
Morgens.
Ich bin.
Ich hasse das.
Ja, ich bin so, wenn man keine Morgenperson ist, bin ich echt nervig, ja. Weil ich werde so, sobald ich die Augen öffne, habe ich so viel Energie in meinem Körper. Ich könnte so aufspringen in meinem Bett und anfangen ein Lied zu singen und dann kommen die Vögelchen so und setzen sich auf meine Hand.
Oh
und
Gott.
Sagt, guten Morgen.
Das ist ekelhaft.
Und dann gleite ich in die Küche und mache mir einen Kaffee und dann wird es nur noch besser.
Oh.
Dafür habe ich abends absolut keine Energie mehr.
Abends
verbrauche ich alle in den ersten 2 Stunden. Also der Appell an alle da draußen, wenn euch jemand nervt, dann macht das wie Sabrina. Sabrinat den.
Tja.
Ich meine, kannst du dir vorstellen, also wenn nach dem Beispiel, wenn man jetzt nach dem Beispiel der 50er Jahre geht, wo es man gesagt hat, Frauen haben Kinder und bleiben zu Hause und heiraten. Und Männer haben die große Karriere und bringen das große Geld nach Hause, damit man eine Waschmaschine und Urlaub kaufen kann und ein Haus. Dann müssten wir jedes Mal, wenn wir einen Mann sehen, sagen, und hast du genug Geld zusammen, um ein Haus zu kaufen?
Ja, genau.
Und hast du eine große Karriere?
Genau.
Und, keine Ahnung. Ja.
Oh.
Ach. Ja, ist genau das Gleiche, wenn in Jobinterviews, wenn man Frauen fragt, hast du denn vor, irgendwann Kinder zu haben?
Und das darf man gar nicht fragen.
Nee, dann müsste man Männer auch fragen, hast du irgendwann vor, eine Midlife-Crisis zu haben? Ich will einfach nur planen, was dann los ist mit deinem hormonellen Haushalt und ob du dein Geld an einem Ferrari verschwendest.
Hast du vor, deine Mitarbeiterin sexuell zu belästigen? Weil darauf müssen wir uns dann einstellen.
Ja. Hast du vor, die ganz komisch anzugucken, wenn die einen Rock anhaben und
ja, stelle ich mir nicht so schön vor.
Nee, ja, wir tun es mal wieder. Wir bringen das Patriarchat runter. Eine Podcast-Episode nach der nächsten.
Yes.
Ich gehe gerade durch so eine Phase, wo ich meine Produktivität nicht unter Kontrolle habe, so wie ich sie gerne hätte.
Uh-huh.
Also kennst du das, wenn du manchmal so tust und machst und du hast bist ständig einen Schritt hinterher.
Mhm.
Du hast ständig das Gefühl, du musst irgendwie, alles andere ist dir einen Schritt voraus und du musst unbedingt schneller und mehr
ja,
tun.
Ja, wie im Hamsterrad, ne?
Ja, genau, um mit allem irgendwie mitzuhalten.
Ja.
Ja, und ich habe das Gefühl, ich bin den ganzen Tag am Machen und irgendwie kriege ich aber nichts von dem 100%ig hin und die Liste wird einen einfach nur noch länger und dann bin ich frustriert mit mir selber und dann manchmal bin ich dann so überwältigt, weil ich zu viel zu tun habe, dann mache ich gar nichts, weißt du? So, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen soll und dann denke ich ja, ich muss ja unbedingt, keine Ahnung, zum Laden das und das kaufen und dann mache ich was eigentlich gar keine Priorität hat. Einfach nur, ja. Diese To-Do-Liste zu vermeiden, aber mich produktiv zu fühlen. Und ja, keine Ahnung, ist gerade, und dann denke ich mir immer, ja, okay, nächste Woche wird besser oder morgen wird besser oder so diese Illusion, das. Und ich glaube, was man eigentlich machen muss, ist so mit dem Flow zu gehen. Du bist dann halt gerade so in einem langsameren Rhythmus Flow. Vielleicht braucht dein Körper mal eine Pause oder dein Gehirn.
Mhm.
Und als wäre das dann so schlimm, wenn man mal einige Sachen sagt, okay, dann nehme ich jetzt halt 5 Sachen runter von der Liste und mache die nächste Woche oder nächsten Monat oder keine Ahnung was. Das fühlt sich dann immer so an, als wenn man das nicht jetzt macht, dann geht das Leben vorbei.
Ja, das Ding ist auch oft, wenn du so zu viel versuchst, gleichzeitig zu machen. Eigentlich musst du dich immer nur auf eine Sache konzentrieren und die fertig machen und dann kannst du die nächste anfangen. Dann ist man am produktivsten. Aber wenn man immer so 5 Sachen so nebeneinander her macht, dann wird nichts fertig davon am Ende.
Ja. Und dann ist das auch so, weil dann wird man wach und dann denkt man, oh, ich muss sofort loslegen.
Dann bist du schon direkt dann gestresst macht man morgens.
Direkt gestresst, anstatt die Dinge zu machen, die wichtig sind. Ja. Wie zum Beispiel in meinem Fall, wenn ich meditiere und wenn ich ein bisschen Sport, wenigstens 20 Minuten, 30 Minuten mich bewege, selbst wenn es nur ein Spaziergang ist. Das ist dann langfristig, geht es mir besser, ich bin ausgeruhter, ich bin produktiver. Aber das schmeißt man dann alles über Bord, weil man denkt, das hat keine Priorität.
Genau, es nimmt dir jetzt erstmal Zeit weg, aber eigentlich würde das dir viel mehr Energie geben, sodass du besser bist.
Ja. Und dann will man nicht so viel Zeit beim Kochen verbringen, dann isst man was Fettiges und so. Oh. Das trägt dann alles dazu bei, dass das... Aber ja, es geht ja jedem mal so. Ist ein Lernprozess. Ja, ich versuche jetzt mal... Jetzt ist ja auch hier 4th of July am Wochenende.
Oh ja.
Bei uns der liebste Feiertag der Amerikaner, der liebste Grund zu grillen und zu trinken.
Wegen 4 weißen Männern, oder?
Genau.
Die irgendwas unterschrieben haben.
Ja. Okay. Was gar nicht mehr aktuell ist. Oder was dringend mal angepasst werden müsste, zumindest. Aber da kann ich dann mal eine richtige Pause einlegen am Sonntag.
Gut.
Und dann habe ich Montag wahrscheinlich einen Hangover. Dann geht es direkt wieder los mit der Woche.
Dann geht es direkt weiter mit der Unproduktivität.
Genau. Ach nee, ich freue mich jetzt einfach nur auf Deutschland, weil das ist dann wirklich wie Urlaub. Also wir werden zwar weiterhin auch noch arbeiten, aber so mit der Familie Zeit zu verbringen. Und
ja, wir machen keine Sommerpause, Leute. Keine Sorge.
Mixiert. Bei uns gibt der das nicht.
Wir machen hier pünktlich jeden Montag.
Wir sind für euch da.
Wir haben ganz viele Sexfragen bekommen, die du beantworten musst.
Oh, bitte. Gib mir all die Sexfragen zum Beantworten.
Okay, Sexbärtchen Aline.
Ja, ich bin bereit.
Eine Frage ist, kommt's auf die Größe an oder doch auf die Technik?
Also ich würde sagen, es kommt auf die Technik an.
Okay. Hattest du schon mal einen sehr kleinen oder einen sehr großen? Oder einen zu kleinen oder einen zu großen?
Ich glaube, alle, die ich hatte, waren durchschnittlich.
Mhm.
Ich kenne auf jeden Fall das Gefühl, wenn man auf einmal was sieht oder in der Hand hat, was kleiner ist als der Durchschnitt. Aber denkt man so, aber...
Ist jetzt auch nicht so schlimm, aber besser wäre schon Durchschnitt.
Ja, aber zum Beispiel für mich, also zu groß... Könnte auch wehtun. Und besonders in einigen Positionen.
Ja, aber hattest du wirklich schon mal einen, der zu groß ist?
Nee.
Ich glaube, das gibt's auch gar nicht. Nee, ich glaube, das ist ein Märchen. So ein Mythos.
Wenn ihr jemanden kennt, der einen zu großen Penis hat, schickt uns sein Instagram-Profil. Nein. Oder aber schickt uns, falls ihr eine Erfahrung hattet.
Erfahrungsberichte.
Erfahrungsberichte bitte. Nee, also ich habe das noch nicht erlebt. Ich habe das von Freundinnen schon gehört.
Echt?
Ja, ich glaube besonders, wenn man als Frau oben ist und dann je nachdem, wie der Penis in den Körper reingeht und steht und wie der Winkel ist, könnte das wehtun.
Ja, dann kann es wehtun, das stimmt.
Mhm, ja.
Ja, da kommt es dann auch auf die Technik an. Wenn er zu groß ist, brauchen wir dann auch eine besondere Technik.
Das ist schon wichtig. Ich habe auch schon, also 2 von meinen Freundinnen hatten schon mal Sex mit jemandem, der hatte so einen Mikropenis. Heißt das auch so? Micropenis. Und also das war wirklich, die haben wirklich gesagt, wenn der nicht irrigiert war, ist das das richtige Wort?
Ja.
Dann war der nicht sichtbar.
Oh Gott, Entschuldigung.
Und wenn der irrigiert war, war der halt nur so ganz klein. Und die hat dann auch gesagt, die hat das nicht gespürt beim Sex.
Nee, das geht auch nicht.
Ja. Und also ich stelle mir das aber auch so schlimm für Männer, die einen Mikropenis haben. Besonders in einer Gesellschaft, die Maskulinität? Masku. Die Männer wertschätzt, die sehr maskulin sind, was ja auch Bullshit ist. Stelle ich mir das echt hart vor.
Ja, die Armen, ne?
Ne?
Oh.
Aber, also, ja, die meine Freundinnen meinten, die haben das dann auch echt nicht gespürt.
Nee, das ging dann auch nicht, würde ich sagen.
Da kommst du halt auch mit Technik nicht weiter,
genau.
Ne?
So eine Grundgröße muss schon da sein, würde ich sagen.
Ja. Mhm. Hattest du schon mal jemanden, der einen zu großen oder zu kleinen hatte?
Nö. Waren alle gut, hatten alle eine gute Größe.
Gute Größe, ja. Nächste Frage.
Lass mal lieber mal.
Nächste Frage, bitte. Achso, aber bitte wie immer, ne? Also schickt uns eure Meinung und eure Erfahrungen mit allem, worüber wir sprechen, besonders wenn es um Sex geht.
Ja. Wie seht ihr das mit der Größe? Und der Technik.
Wir können mal eine Umfrage machen auf unserer Insta-Story.
Ja, das
nächste Woche.
Ist eine gute Idee. Was die Leute auch brennend interessiert, ist, ob es Unterschiede gibt zwischen Deutschen und Amerikanern. Also zum einen, was Dating angeht und was Sex angeht.
Mhm. Sehr gute Frage. Und auf jeden Fall ja.
Ja?
Ja. Also was Dating angeht, ist das... Ich meine, ich bin jetzt länger nicht mehr in Deutschland gewesen, habe länger keinen deutschen Mann mehr gedatet. Mhm. Aber was ursprünglich der größte Unterschied für mich war, war in Deutschland, da entscheidet man sich irgendwie, wir versuchen es jetzt mal und wir sind jetzt zusammen quasi.
Ja.
Ne, ziemlich relativ früh am Anfang.
Genau, man committet sich direkt und dann ist man halt zusammen. Ja,
genau.
Dann hat man schon eine Beziehung.
Ja, und dann ist das auch eigentlich klar, dass man nur miteinander schläft in den meisten Fällen, wenn man das, ne? Das ist irgendwie so ein ungesprochenes. Und hier ist das so, das heißt überhaupt nichts, wenn man mit jemandem ausgeht. Also nur weil man auf Dates geht und nur weil man miteinander schläft, das heißt halt daten, weil man einfach nur mit Leuten auf Dates geht.
Es ist unverbindlich,
aber ne? Total unverbindlich. Laut meiner Definition wären wir schon längst zusammen. Weißt du?
Ja.
Aber hier ist das so, nee, also man muss da wirklich dieses Gespräch führen und sagen, do you want to be exclusive?
Oh Gott.
Das heißt, also nur wir beide gehen auf Dates und schlafen miteinander und wir hören auf, andere Leute zu sehen.
Mhm.
Das war so ein großer Unterschied, den ich am Anfang, weil die Leute haben immer gesagt, ja, I'm dating this guy. Und für mich war das dann immer so, okay, wir sind zusammen. Und dann so, ja, but I'm also like dating this guy. Und ich so, hey, wait, what? Verstehe ich nicht. Und auch, also ich würde auch sagen, ich meine, ich kann natürlich jetzt damit nicht alle amerikanischen Männer über einen Kamm scheren, aber ich habe bisher 1, 2, 3, 3,5 Amerikaner, also einige nur so casual, aber 3 Amerikaner, mit denen ich in einer Beziehung war. Und ich würde schon sagen, dass die haben so diesen Porn-Sex.
Ew.
Weißt du, so wie die das aus Porno kennen, ein bisschen und sehr auf sich.
Oh. Echt?
Also die könnte und die wissen schon also auch, was die tun, aber es ist trotzdem so dieser Männersex, weißt du, so dieser, so ein bisschen, ich habe das Gefühl in Deutschland, das ist einfach alles ein bisschen experimenteller, offener, also Europäer sind halt viel offener, wenn es um Sex geht und wie, was ich auch schon erwähnt habe, wie allein schon so Dinge wie Nippel im Fernsehen zu zeigen und öffentlich über Sex zu reden und so teilweise die Sendungen, die auch in Deutschland nachts laufen oder abends laufen, da haben wir doch immer, als ich das letzte Mal bei dir war,
die Sexklinik haben
diese
wir
Sexklinik,
ja.
Sowas wird es hier niemals geben, das ist immer noch so ein Tabuthema und ich habe einfach das Gefühl, dass die ein bisschen experimenteller sind in Europa, die deutschen Männer sozusagen.
Okay.
Manchmal sind die amerikanischen Männer dann auch so, wenn die hören, dass man Deutsch ist oder Europäerin ist, dann denken die direkt so, die kinky Europeans. Genau. Die denken dann direkt so, die kommt aus so einem sexpositiven Land. die macht bestimmt einiges mit. Bestimmt da kann ich endlich mal sagen, was ich wirklich möchte.
Weil eine hatte nämlich gefragt, also ihr kommt so vor, als ob die Deutschen prüde sind, aber dann ist es ja eigentlich total umgekehrt.
Ich finde nicht, dass die Deutschen prüde sind.
Ich auch nicht.
Nee. Also den besten Sex, den ich jemals hatte, war mit einem Deutschen.
Mhm. Okay.
Mhm.
Also ich hatte
bis heute.
Ich hatte nur einmal Sex mit einem Amerikaner.
Mhm.
Weißt du ja, ne?
Ja.
Das war sehr, sehr gut. Also das ja. war jetzt nicht so Porn-Sex, wie du es jetzt beschrieben hast. Aber das ist ja, wahrscheinlich auch nicht repräsentativ, ne?
Ja.
Müsste ich nochmal genauer recherchieren und nochmal genauer experimentieren, um das besser sagen zu können.
Musst einfach nochmal herkommen
genau.
und gucken, dass du mehr Daten hast, die du miteinander abgleichen ja. kannst. Ja. Und ich könnte das Gleiche ja auch für Deutschland machen.
Aber sonst hatte ich nur mit Deutschen Sex. Bist du noch mit anderen Franzosen, Italiener?
Mm-mm.
Nee, ich auch nicht.
Nur Amerikaner und Deutsche. Ja.
Ja, wisst ihr Bescheid.
Schick. Ich glaube, wir werden jetzt zu den Sexperten.
Ja, vielleicht wären wir noch zum Sex-Podcast.
Ja, wir strukturieren uns langsam um.
Mit der Religion hat es nicht geklappt. Jetzt machen wir einen Sex-Talk. Okay, dann machen wir die anderen Fragen nächste Woche, würde ich sagen. Sonst
ja,
artet das
gut.
hier noch aus. Wir müssen noch kurz die Viertelfinaltipps abgeben.
Och, jetzt ist Deutschland raus, interessiert mich nicht.
So, wir haben hier einmal Schweiz gegen Spanien. Tippe 2
0, zu 5. 0-2. Hm. Oh, wow.
Belgien, Italien.
0-2.
Ich habe 0-1.
Ich bleib dabei. Das ist okay. mein Scoring now.
Tschechien gegen Dänemark.
1-1.
Okay, also dann wird es ja Verlängerung und Elfmeterschießen geben. Aber du kannst sagen 1-1 nach der regulären Spielzeit. Ich sag 2-3. Und dann haben wir noch Ukraine gegen England.
1-3.
Ich habe 1-2. Beim letzten Mal hatten wir übrigens gar nichts richtig getippt bei den Achtelfinals.
Ups.
Naja.
Upsi.
Und die Halbfinals, die sind dann am Dienstag, glaube ich. Da müssen wir Montag mal kurz.
Das geht jetzt aber flott.
Jetzt geht das Schlag auf Schlag.
Ja.
Da müssen wir mal am Montag irgendwie auf Instagram die restlichen Tipps
ja,
machen.
Genau.
Ja,
genau. Ja, okay.
Gut.
Da können wir ein Instagram live machen.
Von mir aus gerne.
Oh.
Dann könnt ihr uns auch live eure Fragen stellen.
Oh ja, ein Live-Sex-Talk.
Oh. Gut.
Ja.
Echt bereit?
Würde ich sagen, legen wir doch mal los mit dem heutigen Thema. Ich habe auf die Meinungen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gehört. Denn viele wollten eine zweite Episode zum Thema Set-Unfälle.
Mm. Sehr gut.
Und da habe ich mich mal reingebuddelt und habe mal wieder ein paar interessante Albtraum-Stories gehört von den Dingen, die so am Set passieren in Hollywood.
Okay.
Also schießen wir los. Fangen wir an mit dem Film Syriana aus dem Jahre 2005 mit George Clooney.
Mhm.
Das war ja auch der Film, wofür er einen Oscar bekommen hat. Aber es war also eine nicht so tolle Erfahrung für George Clooney.
Oh.
Denn es gibt so eine berühmte Folterszene in dem Film, wo er, der Charakter von George Clooney, halt an so einen Stuhl gebunden ist und richtig gefoltert wird.
Mhm.
Und dabei wurde sein Stuhl umgekippt und er ist quasi komplett umgefallen mit dem Stuhl und hat sich dabei die Wirbelsäule verletzt.
Autsch.
Und am Anfang dachten die noch so, okay, also er wurde natürlich ins Krankenhaus gebracht und die dachten, okay, das war jetzt nur so eine kleine Verletzung. Das Problem war aber auch, dass George Clooney gerade nicht in der besten Fassung seines Lebens war. Der hatte auch einige Kilo zugenommen für den Film und der war einfach nicht so gesund. Und das hat ihn letztendlich richtig krass verletzt, denn er hatte dann immer stärkere Schmerzen, immer stärkere Rückenschmerzen, also chronische, schlimme Rückenschmerzen.
Als er dann wieder zu Hause war auch.
Als er dann, genau, also quasi nachdem dann auch das, also während der Dreharbeiten und das wurde halt immer schlimmer, immer schlimmer, obwohl die dachten, das ist vorbei.
Okay,
letztendlich, als er wieder zu Hause war, in L.A. war, ging er zu einem Neurologen. Fun Fact, das war der Bruder von Lisa Kudrow, also sie hat ihn quasi zu ihrem Bruder geschickt. Und der hat dann den mal richtig durchgecheckt und hat dann auch gemerkt, oh, das ist viel, viel schlimmer, als wir dachten.
Ew.
Und es war so schlimm, dass Rückenmarksflüssigkeit, also er hatte quasi einen Riss im Rücken und einen Riss im Nacken.
Scheiße.
Und ihm ist die Rückenmarksflüssigkeit aus der Nase gekommen.
Oh, Leute. Das ist doch bestimmt lebensgefährlich, oder?
Ja, der musste dann 15 Tage lang, mussten die inneren Wunden mit Blut injiziert werden. Das heißt also, sein Rückenmark wurde täglich und unerbitterlich mit einer Nadel durchstochen. Oh. Er hat extrem starke Schmerzmittel bekommen, die er nicht vertragen hat, die ihn depressiv gemacht haben, ängstlich gemacht haben. Letztendlich hat er sogar zu Alkohol gegriffen, weil er nicht wusste, wie er mit diesem Schmerz umgehen soll. Und er hat gesagt, also er hat ja auch öfter schon drüber geredet in Interviews, er hatte so starke Kopfschmerzen, dass er jedes Mal, wenn er Kopfschmerzen hatte, dachte, er hat einen Schlaganfall. Und er ist also überhaupt gar nicht mit diesem Schmerz klargekommen. Und es wurde so schlimm, dass er darüber nachgedacht hat, sich sein Leben zu nehmen.
Oh.
Weil er hat gesagt, ich lag in diesem Bett mit meiner, wie heißt das Ding, was so
Kanüle.
In einem drin ist? Mit einer Kanüle. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich hatte chronische Schmerzen, Kopfschmerzen. Und ich dachte, ja, ich muss da irgendwas gegen machen. Und das Einzige, woran ich denken konnte, war, als dem Ganzen einfach ein Ende zu setzen. Oh. Und er hat dann auch gesagt in einem Interview, hast du deinen Kopf, du fängst dann darüber an nachzudenken. Wie machst du das? Du willst ja kein Chaos hinterlassen. Mhm. Geh einfach in die Garage, setz dich in ein Auto und starte den Motor.
Oh Gott, wenn du schon so und konkret so, also, darüber nachdenkst.
Konkret, ja. Er ist ja natürlich, wie wir alle wissen, dann darüber quasi hinweggekommen und er hat dann einen Schmerzspezialisten konsultiert, der ihm dann quasi beigebracht hat, seine Psyche anzupassen. Also quasi damit klarzukommen, dass so wie er vorher gelebt hat und der Stand, auf dem sein Körper war, das wird er nie wieder zurückbekommen. Und er muss quasi anpassen, was sein Level ist für die Toleranz von Schmerz.
Mhm.
Also quasi das unterste Level ist, Schmerz zu tolerieren.
Krasse Aufgabe.
Und du beschwerst dich eigentlich nur, wenn es noch schlimmer wird.
Boah.
Und es wurde dann auch besser, aber also bis heute hat er Schmerzen im Rücken und Kopfschmerzen teilweise, die von diesem Unfall stammen. Im Jahre 2014 ist er auch zu einem Spezialisten in Deutschland geflogen. Ein Spezialist, der so ein richtiger Rückenguru, um zu gucken, ob es da noch irgendwas gibt, was man machen kann. Es ist bis heute viel besser geworden, aber er hat immer noch Schmerzen. Aber er hat auch teilweise Rollen nicht nehmen können, weil dann sein Rücken so abgefuckt ist. Zum Beispiel der Film The Man from U.N.C.L.E., Codename U.N.C.L.E. heißt er, glaube ich, auf Deutsch.
Okay.
Da hat Henry Cavill nachher die Rolle bekommen, die eigentlich für George Clooney vorgesehen war, wegen seiner Schmerzen. Und man denkt ja immer, sowas passiert richtigen Hollywood-Stars nicht, ne? Man also, denkt so, das ist so sicher an so einem Set, aber...
Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so... Dass du da lebensgefährlich verletzt werden kannst. Schon gar nicht so ein Superstar wie George Clooney. Da hätte ich jetzt gedacht, da ist alles super abgesichert. Die gucken auf jeden Fall, dass da nichts passieren kann.
Wie ist da aus Versehen der Stuhl nach hinten? Der ist so nach hinten gekippt, weißt du? Wie fühlst du dich denn auch als derjenige, der das aus Versehen gemacht hat?
Ich meine, guck mal, Tom Cruise, der macht ja alle seine krassen Stunts da auch selber, ne? Also da hätte ja auch schon oft was passieren können.
Auf jeden Fall.
Und dann passiert was bei einer Stuhlszene, also wo du eigentlich nicht mit rechnest. Ne?
Ja, wobei, wenn es wäre es eine krasse Szene gewesen, wäre es ja sein Stunt-Double gewesen.
Ja.
Ja.
Armer George.
Ja. Ja, das war der Set-Unfall von George Clooney in Syriana. Dann gehen wir zu dem Film Catch 22 aus dem Jahre 1970. Das war ein Kriegsfilm mit schwarzem Humor, ist auch ziemlich bekannt. Mike Nichols, ein gekrönter Filmemacher, hat Regie geführt und hat einen der besten und meistrespektiertesten Luftbildfotografen angestellt, namens John Jordan, der quasi dafür angestellt wurde, die ganzen Luft Szenen zu filmen, die in den Helikoptern und Hubschraubern und so weiter. Da hatten wir ja auch in der ersten Episode, in der wir über Set-Unfälle geredet haben, war ja auch jemand, bei dem es nicht so gut ausging. Ich glaube, das ist also nicht so ein guter Beruf. nein, Spaß. Das ist ein Unfall von John Jordan, der hätte vermieden werden können. Also er war auch dafür bekannt, dass er eine ganz spezielle Kamera mit zugehörigem Gurt entwickelt hat für Helikopteraufnahmen. Und er wurde quasi für diesen Film angestellt und an diesem Tag sollte eine Szene über dem Golf von Mexiko gedreht werden in einem sogenannten B-25 Bomber. Das ist quasi so ein Vintage-Kriegshelikopter. So, wenn du davon ein Foto siehst, das ist so, weißt du direkt, das sieht aus wie aus einem Film. Das Problem war, dass John Jordan das schon so lange gemacht hat, dass er zu selbstbewusst war und ein zu großes Risiko eingegangen ist. Denn er hat gesagt, er braucht keinen Gurt, um sich im Flugzeug zu sichern.
Junge.
Er hat gesagt, ich brauche dieses, weißt du, die haben dann immer so ein richtiges Geschirr an, was die sichert in dem Flugzeug. Und er hat gesagt, ich brauche das nicht, ich kriege bessere Bilder hin, wenn ich ungesichert bin. Ja, dann war der in der Luft und dann wurde quasi durch ein anderes Flugzeug, was vorbeigeflogen ist, eine Luftschere erzeugt, also so ein Luftwirbel. Und dadurch ist sein Flugzeug zur Seite gekippt und er... John wurde rausgezogen von der Luft aus dem Flugzeug und ist hunderte Meter zu Boden gestürzt und hat das natürlich nicht überlebt. Und das war der freaky Unfall am Set von Catch 22. Einfach nur krass.
Hör mal,
diese Freak-Unfälle.
Flugzeug raus.
Wurde der rausgezogen. Richtig.
Alter.
Und hätte der den Gurt angehabt, wäre...
Ja, oder ein Fallschirm also, halt.
Ja.
Notfallschirm.
Irgendeine Sicherheitsvorkehrung. Ja.
Oh, Junge.
Als nächstes kommen wir zum Set von Resident Evil, The Final Chapter aus dem Jahre 2017. Also, ich habe da eine Sache darüber gelesen, dann habe ich mich mal ein bisschen weiter reingegraben. Das hört sich echt so an, als wäre das die Vollkatastrophe gewesen da am Set. Also die haben in Südafrika gedreht und da war eine Produktionsfirma und die haben irgendwie also so abgefuckt. Es war echt eine Katastrophe. Zuerst geht's um Stunt-Double Olivia Jackson, die von Mila Jovovich hat sie quasi alle Stunts gemacht. Mhm. Ein bisschen über Olivia. Sie ist ein ehemaliges Model, erfolgreiche Muay Thai-Kämpferin, Motocross-Fahrerin, super erfolgreiche Stuntfrau in Hollywood, hat für Star Wars gearbeitet, für Mad Max, Fury Road. Also die ist wunderschön. Mhm. Und das ist so eine Frau, wo du so denkst, so hä? Und dann auch noch das und dann auch noch das. Und dann ist die auch noch Stuntfrau und dann kann die auch noch Motorrad fahren. So, weißt du? Einfach so eine Frau, wo man auch denkt, die kann nur glücklich sein, wenn die irgendwie Action hat. Die während der Dreharbeiten zu Resident Evil war Olivia auch gerade ganz frisch verheiratet zu Dave Grant. Und Dave Grant ist das Body-Double von James Bond. Also so voll die Engländer, also die sind beide aus England, voll so die Stunt-Family. Kommen wir also nun zum Set von Resident Evil. An dem Tag sollte eigentlich eine andere Szene mit Mila Jovovich gedreht werden, eine Kampfszene, aber weil es zu sehr geregnet hat, haben die kurzfristig den Stundenplan geändert und haben gesagt, gut, dann drehen wir diesen Motorradstunt mit Olivia. Und das sollte quasi so sein. Also sie ist auf einem Motorrad und sie fährt voll Karacho entgegen einer Kamera, die auf einem Auto montiert ist. Und im letzten Moment geht die Kamera quasi dann hoch über ihren Kopf, weißt du? Also sie und die Kamera fahren sich entgegen und dann geht die Kamera so über ihren Kopf. Und das ist bei solchen Stunts immer alles ganz genau getimed und mit den Stuntleuten abgesprochen.
Yeah.
Das Problem war, dass das Team, das war alles so kurzfristig an dem Tag und die hatten eine kurzfristige Änderung gemacht zum Timing von der Szene. Das hat Olivia aber niemand gesagt. Letztendlich ging es darum, dass die Kamera eine Sekunde später hochging als abgesprochen. Also es geht um Sekunden. Ist ja klar, wenn du bei, weiß ich nicht, wie vielen km/h auf eine Kamera zureißt. Dann ist Dann hat der Stunt angefangen. Die Kamera ist quasi zu spät hochgegangen und hat Olivia im kompletten Oberkörper, also ist in sie komplett reingekracht. Sie hatte ihr halbes Gesicht quasi verloren. Sie hatte mehrere Frakturen, sie hatte eine Hirnschwellung und ihr linker Arm war komplett zerschmettert. Dann wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Sie lag 17 Tage im Koma. Ihr linker Arm musste amputiert werden. Und dann ist sie auch wieder aufgewacht und so, ne? Aber also ihr Leben war natürlich komplett verändert für immer. Mhm. Also sie hat auch in einem Zitat gesagt, sie möchte einfach ihr altes Gesicht zurückhaben und ihr altes Leben zurückhaben. Und sie hat halt auch gesagt, das Problem ist, dass ich lebenslange Konsequenzen davon trage, weil jemand anders einen Fehler gemacht hat. Pass auf, es wird noch schlimmer. Denn es stellte sich raus, dass diese Produktionsfirma eine ganz schlechte Versicherung abgeschlossen hatte und dass die Leute nicht versichert waren am Set.
Oh Gott, Alina.
Ja, die haben, also, das war eine Katastrophe. Das heißt, die haben die Leute, die haben die Unfälle für Leute am Set nicht mitversichert und haben dann ihr kein Geld gezahlt und nix. Und sie musste dann quasi vor Gericht gehen im Nachhinein und diese Produktionsfirma anklagen. Und letztes Jahr, im Jahr 2020, hat ein Gericht in Südafrika entschieden, dass es fahrlässig war von der Produktionsfirma, dass der Unfall nicht ihre Schuld war. Was die Produktionsfirma dann versucht hat zu sagen, es war ihre Schuld. Mhm. Und dass sie ihr quasi Geld schulden. Aber so lange hat das gedauert. Und sie hat auch, also wenn du ihr folgen möchtest auf Instagram, du kannst dir natürlich vorstellen, so jemand wie sie, sie versucht das Beste draus zu machen. Ja. Die heißt auf Instagram Olivia the Bandit. Und dann steht auch in ihrer Bio so One-Armed Bandit und sowas. Okay. Und da sind auch ganz viele Fotos von ihr, wie sie jetzt aussieht. Also immer noch eine wunderschöne Frau natürlich. Mhm. Und aber halt mit einem Arm und immer noch mega aktiv. Aber es ist halt richtig krass, die Geschichte. Und sie hat dann auch gesagt, das Krasse ist, dass 3 Jahre später die gleiche Produktionsfirma mit der gleichen, weiß ich nicht, amerikanischen Produktionsfirma wieder zusammengearbeitet haben für einen weiteren Film. Und dann fragt man sich dann, weißt du, so ist das nichts wert, dass mir sowas Schlimmes passiert ist? So, pass auf. Denn am gleichen Set vom gleichen Film, nachdem Olivia sich so stark verletzt hat, ist Ricardo Cornelius, das war ein Crewmitglied, hat neben einem ungesicherten Auto auf einer rotierenden Plattform gestanden. Und das war nicht einfach nur ein Auto, sondern das war so ein, wie so ein Militär, richtig großer Militärwagen. Dieses Auto war quasi auf dieser rotierenden Plattform und war komplett ungesichert, ist von der Plattform gerutscht und ist auf Ricardo Cornelius gestürzt.
Alina.
Und Ricardo wurde später im Krankenhaus für tot erklärt.
Das ist doch nicht wahr.
Also, das ist doch sowas von fahrlässig und das hätte sowas von vermieden werden können. Und das kriegt man dann auch nicht mit von so einem Film, ne? Der dann so. Und der Film macht dann hunderte Millionen von Dollar und die haben ihre Leute nicht versichert. Im Jahre 2017.
Die sind da einfach so, ne? In Südafrika. Mhm. Und die Amerikaner gehen dann extra dahin, weil es billiger ist, da zu produzieren, aber dann auf Kosten der Mitarbeiter.
Der Crew, ja. Mhm.
Nur weil sie Geld sparen wollen. Ja, toll.
Und dann auch noch darüber hinaus, weißt du, wenn jemand verletzt wird, versuchen Geld zu sparen, indem man denen die Schuld in die Schuhe zu schieben und die Krankenhausrechnung nicht zu bezahlen und die Familie nicht zu bezahlen und also ekelhaft. Das sind wirklich die dunkelsten Seiten von Hollywood. Um jeden Preis einen Blockbuster zu machen, selbst wenn es Leben kostet. Kommen wir zum nächsten Film. Gone in 60 Seconds. Kennst du den? Der heißt auf Deutsch nur noch 60 Sekunden. Der kam im Jahre 1974 raus. Aber der sagt dir vielleicht was. Das ist Nicolas Cage und Angelina Jolie. Die klauen Autos. Ne?
Sagt mir was. Mhm.
So, also dieser erste, der kam im Jahre 1974 raus. Der Regisseur war H.B. Halicki. Und 15 Jahre später hat H.B. Halicki gesagt, es ist Zeit für einen zweiten Teil. H.B. Halicki war quasi dafür bekannt, große Auto-Crashes und Car-Chases und also alles, was mit krassen Autostunts zu tun hat in Hollywood. Und dann hat er gesagt, ich mache einen zweiten Teil von meinem erfolgreichsten Film, den ich jemals gemacht habe. Es wird größer, es wird krasser, es wird der absolute Blockbuster. dann hat die Produktion angefangen und so wie H.B. Halicki arbeitet, der macht quasi immer den größten Stunt und die größte Szene von einem Film, die quasi am Ende vom Film stattfindet, dreht der zuerst.
Mhm.
Das heißt, die Produktion hat gerade angefangen und es sollte direkt einer der krassesten Stunts des kompletten Filmes gedreht werden. Teil dieses Stunts war, oder diese Special Effects war, dass ein Wasserturm ganz dramatisch zu Boden stürzen sollte. Das Problem war aber, dass ein Stützkabel gerissen ist, das diesen Wasserturm gehalten hat. Und dadurch wurde ein Telefonmast getroffen, der in der Nähe war. Und der Telefonmast ist umgekippt auf H.B. Halicki drauf.
Was?
Und H.B. Halicki ist gestorben.
Was?
Und die Produktion würde sofort wieder eingestellt.
Was ist los?
Ja. Ja.
Wie viel Pech kann man denn haben?
Ja.
Oh. Na, es sollte keinen zweiten Teil geben.
Ich glaube auch nicht. Es ist einfach nur so, es ist natürlich sowas von tragisch, aber...
Ja, voll.
Du hast so den ersten Drehtagen, den ersten großen Stunt und es ist einfach so... Ups, das Kabel geht los, der Telefonmast fällt um und alles ist vorbei.
Dann so, okay, weil einpacken, der it's a wrap.
All right, everyone.
Danke.
There's not gonna be a second part.
Oh Mann, der arme Kerl.
Das ganze Footage, was die bis dahin gedreht haben, wurde auch später so als Kurzfilm auf DVD quasi rausgebracht.
Puh.
Aber ist natürlich, ja. Mhm. Es ist einfach nur krass, weil ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, wir reden so viel über Filme in unserer Gesellschaft und in Popkultur und diese Unfälle sind so krass und diese Sachen, die am Set passieren, sind so krass. Ich weiß nicht, warum wir da nicht täglich drüber reden,
oder?
Weißt du, was ich meine?
Was dafür Sachen passieren.
Man denkt, die haben alles im Griff, besonders bei so großen Hollywood-Produktionen. Und das sind einfach nur Menschen, die versuchen, Geld zu sparen und dann menschliches Versagen. Und Stunt-Leute werden natürlich immer am schlimmsten getroffen, wenn man so in Set-Unfälle reinguckt und guckt, was allen möglichen Leuten passiert ist. Und manchmal ist es auch so, wenn Stunt-Leute durch einen Freak-Unfall sterben am Set von einem Film, dass die letzten Momente ihres Lebens trotzdem noch es in den Film schaffen.
Oh nein, wie makaber.
Weil die einfach dieses Material dann nutzen müssen, weil die Stunt-Person dann danach gestorben ist. Das ist passiert im Film Comes a Horseman aus dem Jahre 1978. Der heißt auf Deutsch Eine Farm in Montana. Das ist ein Western-Film, ich kannte den auch nicht.
Nee.
Mit Jane Fonda und James Caan und Jason Robard. Und Jason Robards Charakter wird in dem Film von einem Pferd weggezogen, quasi in seinen Tod weggezogen.
Mm.
Er wird quasi so von dem Pferd weggezogen, dass er stirbt. Das Problem ist, dass es genau das, was dem Stuntmann passiert ist, als sie versucht haben, diesen Stunt zu drehen. Jason Robards Stunt-Double Jim Shepard wurde von dem Pferd gezogen. Das Pferd ist dann aber quasi vom Kurs abgelaufen und er hat sich seinen Kopf an einem Zaunpfosten verletzt und ist fast sofort danach gestorben. In dem Film wird genau diese Aufnahme genutzt und genau, also ganz kurz bevor er sich den Kopf anschlägt an diesem Zaun, wird da weggeschnitten. Das heißt, die letzten Momente im Leben von Jim Shepard sind einfach Teil dieses Films.
Das ist einfach nur, weiß ich nicht, ob das okay ist.
Es ist einfach nur krass. Man fragt sich auch, wieso wird das vorher im Vertrag nicht festgelegt von einem Stunt? So, weißt du, von einem Stuntmann oder derjenige, der dann diese kreativen Entscheidungen macht. Und die Leute, die den Film gucken, die wissen das ja nicht. Also ich finde das einfach nur krass. Ich finde das nicht in Ordnung.
Ja, er hat halt seinen Job bis zum Schluss gemacht, ne? Er war so gesehen, wenn du es so auslegst, dann...
Es war eine sehr authentische Aufnahme.
Ja, moralisch ist es natürlich nicht in Ordnung.
Mhm. Aber man denkt dann natürlich auch, okay, das war damals in den 70ern. Aber nee.
Ist heute
denn
anders.
Denn bei dem Film Triple X aus dem Jahre 2002 ist genau das Gleiche passiert.
Oh, Leute, ihr lernt auch nichts, ne?
Vin Diesels Stunt-Double Harry O'Connor hat eine Sequenz gedreht. Dabei ging es ums Paragliden.
Mhm.
Die haben in Prag gedreht über so einem, da war quasi so eine Brücke und Wasser und so. Und da war so ein Parasailing. Und der hat quasi einen Take gemacht, der war perfekt. Und dann haben die gesagt, machen wir noch einen zur Sicherheit.
Scheiße.
Und dann hat der quasi einen zweiten Take gemacht, wobei er sich den Kopf an der Brücke, an einer Brücke angestoßen hat und fast sofort tot war. Und genau diese Szene wurde in dem Film benutzt.
Nein.
Als der Film wurde ihm gewidmet. Also.
Sind solche Schweine?
Ja.
Das ist ihnen scheißegal, so, ne? Das Menschenleben.
Also nach dem Motto, das ist das, was er gewollt hätte als Stuntman.
Kann er sich auch nichts mehr von kaufen.
Ne.
In der Erde, in einem Loch. Oder liegt.
Ja, und das waren einige der Set-Unfälle aus Hollywood-Produktionen. Es gibt noch so viel mehr. Es gibt auch richtig krasse Stories vom Set von Der Zauberer von Oz.
Oh, ja.
Also da hat fast jeder, den du da siehst vor der Kamera, hat in irgendeiner Weise was davon getragen, weil die Produktion eine Katastrophe war. Und weil natürlich damals auch noch, das Filmemachen, das war ja noch gar nicht so vorangeschritten. Dieser Film hat ja quasi das Filmemachen revolutioniert. Mhm. Aber die haben dann halt gesagt, okay, wie können wir Schnee machen? Okay, hier mit diesem giftigen Material und so. Okay, wie können wir den Tin Man anmalen? Ah, okay, mit diesem Blei gefüllt.
Farbe.
Ja, genau.
Oh Gott.
Und ich glaube, also da kann ich mal eine komplette Episode drüber machen, weil da gibt es so viele Geschichten von.
Ja,
und das
bitte.
Ist einfach nur krass, weil das ist einer der ikonischsten Filme, den wir so gucken. So, so toll und so viele wichtige Lektionen fürs Leben. Mhm. Und alle, die daran gearbeitet haben, sind einfach nur komplett am Ende gewesen. Ja, wo wir gerade von Filmen reden, machen jetzt eigentlich wieder die... Sorry. Was wollte ich denn jetzt sagen gerade?
Filme? Kino?
Filme, ja. Sind jetzt die Kinos wieder auf in Deutschland?
Ja, die sind jetzt wieder auf.
Ah,
dann können wir auch ins Kino gehen. Ja.
Ah, ich freue mich so. Ich möchte unbedingt Black Widow gucken. Mhm. Heißt das so?
Mit wem denn?
Oder was auch immer. Mit Scarlett Johansson. So ein Actionfilm.
Ah, Marvel-Film,
leicht Unterhaltung.
Oder?
Ja.
Ja, okay.
Wir können noch was kritisch, wir können auch was gucken mit einer guten Storyline.
Wir schauen einfach mal.
Aber dann gibt es das süße Popcorn. Das gibt es ja nur in Deutschland.
Das
ist mein Lieblingspopcorn.
Das finde ich ja so komisch.
Hier gibt es ja nur salziges. Oder Karamell, das ist dann viel zu süß.
Ja.
Aber ich weiß noch, also ins Kino gehen ist eine meiner liebsten Dinge.
Meins
und
auch.
Ich weiß noch immer, wenn ich früher mit irgendwelchen Ex-Freunden oder so gegangen bin, ne, da war ein spezieller Ex-Freund, der hat das immer gemacht, wenn ich mit ihm ins Kino gegangen bin. Und dann habe ich mir Popcorn geholt und habe gesagt, möchtest du auch Popcorn? Hat der gesagt, nein. Und dann habe ich gesagt, möchtest du Popcorn? Ich möchte mein eigenes Popcorn. Ich möchte mein eigenes Popcorn auf meinem Schoß haben. Und hat der gesagt, nein. Und dann saßen wir im Kino und dann hat er mir das ganze Popcorn weggegessen. Da habe ich gar nichts vom Film mitgekriegt, weil ich so aggressiv war innen drin. Ich mich nur darauf konzentriert habe.
Das ist auch wirklich schlimm. Das macht man nicht. Gehört sich nicht.
Ja, nee, es geht gar nicht. Ja, und ich hatte noch eine Serienempfehlung. Das habe ich jetzt entdeckt. Eine Serie, die ist so gut, die musst du gucken.
Welche?
Die heißt Working Moms.
Die kenne ich.
Auf Netflix.
Ja, auf Netflix ist die.
So eine kanadische Serie.
Ja.
Die ist richtig gut, hör
mal. Ich habe mal die erste Staffel, habe ich glaube ich gesehen. Und dann aber nicht weiter.
Da gibt's schon mehrere Staffeln mittlerweile. Ich bin so ein late to the party. Aber ich finde das gut, was die da für Storylines erzählen, die nicht in Mainstream-Serien oft erzählt werden.
Mhm.
Und ich finde die Hauptdarstellerin so toll. Und das ist auch diejenige, die die Serie kreiert hat.
Mhm.
Und da sind teilweise so lustige...
Ja, das ist total lustig.
Outrageous Storylines. Ich finde das richtig gut.
Auch die Charaktere, die sind, ne? Sind einfach so unterschiedlich, so witzig.
Und so einfach nicht diese typischen Mütter, die man immer im Fernsehen sieht, sondern dann realistisch und auch so, keine Ahnung, alle möglichen, sehr erfrischend ist das, mal sowas zu sehen. Also meine Serienempfehlung für alle da draußen. Working Moms, hast du eine Empfehlung für die Leute, irgendwas?
Ja, ich wollte, dass du mal Sex Life jetzt guckst.
Ach so, ja stimmt, da redet jeder drüber.
Ja, das ist in aller Munde. Und dann wollte ich dich mal fragen, wie du die findest.
Dann gucke ich die für nächste Woche.
Okay.
Weil hier redet da auch jeder drüber. Und dann können wir darüber reden.
Ja. Gut.
Gut. Und ich dachte mir, da wir heute über Stuntmänner geredet haben, hörst du mich noch, ja, ne?
Ich höre dich.
Können wir ein Zitat der Woche nehmen, das was mit Risk-Taking zu tun hat?
Okay.
Okay, also dann ist das heutige Motto zum Thema Risk-Taking. Do one thing every day that scares you, Eleanor Roosevelt. Mach jeden Tag eine Sache, die dich beängstigt oder die dich aus deiner... die dich aus deiner Comfortzone rauszieht.
Mhm. Aber stirb nicht dabei.
Aber nicht dabei sterben, bitte. Bitte kein Helikopter fliegen ohne Sicherheitsgurt. Ja, gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, liebe Albträume, dass ihr mal wieder hier wart mit uns an einem wunderschönen Montag.
Danke fürs Zuhören.
Und vergesst nicht, uns zu abonnieren und uns 5 Sterne zu geben und allen Leuten, die ihr kennt, von uns zu erzählen.
Oh ja. Wir überprüfen das nämlich.
Ob es euer Zahnarzt ist oder jemand, mit dem ihr auf dem ersten Date seid oder die Kinder von euren Verwandten oder wem auch immer.
Wem auch immer.
Und dann sehen wir uns, hören wir uns wieder nächste Woche. Und bis dahin, gute Nacht. Nee, warte. Guten Morgen aus Hollywood. Nee. Gute Nacht nach Köln.
Und guten Morgen nach Hollywood.